Ja, der Mieke hatte mich so vor gut 2 Wochen angesprochen, ob ich heute diesen Dienst übernehmen könne, weil sie selbst so Richtung Urlaub unterwegs sind. Das muss ja auch mal sein. Das ist okay und schön. Ja, und dann habe ich ja gesagt, mache ich. Und das Wochenende, also vor 14 Tagen, so der Samstag, habe ich gedacht, ja, so ein Thema wäre jetzt ja auch schon mal gut, worauf du dich dann vorbereiten könntest. Bin dann so morgens, ich bin so im Regelfall von uns beiden immer der Erste, der unten ist, was man so üblicherweise macht, Zeitung reinholen, einmal ganz kurz Nachrichten, hatte ich geschaut. Und dann habe ich den Frühstückstisch versucht zu decken. Dann habe ich so älteres Brot in die Hand genommen, um zu gucken, ob das noch gut ist. Es war noch gut. Und auch angesichts der aktuellen Berichtslage, ob das Zeitung ist, ob das die Nachrichten war, Ukraine-Krieg, Sorge um Energiesicherheit, Meldungen der Regierenden von neuer Armut, kam mir so der Gedanke, als ich so ein Paket Brot in die Hand habe, ja, Jesus ist unser Versorger. Und ich möchte uns einfach erinnern, es wird sicherlich heute nicht die Predigt sein, wo man ganz Neues Theologisches hört, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle nachdenklich wird. Und das, was wir eigentlich kennen, dass es uns sensibilisiert, sind wir da wirklich vollkommen auf dem richtigen Weg? Ist es so in unserem Leben? Es ist interessant, dass wir ja unsere Versorgung mit einem Satz im Vaterunser erwähnt haben. Und das finde ich schon interessant. Da sind ja sehr viele fundamentale Dinge drin. Dieses Gebet, was wir in Matthäus, dem 6. Kapitel, finden, mit nur wenigen Versen, so ein Teilvers steht da drin, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich möchte das nicht nur an diesem Begriff Brot festmachen, was ich da so gerade in der Hand hatte, sondern Gott als unser natürlicher Versorger. Ich habe so ein bisschen mal rumgegoogelt und geguckt, was heißt eigentlich so Brot oder Lebensmittel? Gemeint sind Nahrungsmittel, ist Trinkwasser. Und es geht darum, dass wir gewisse Stoffe zu uns nehmen. Das sind Kohlenhydrate, das sind Lipide, das sind Proteine. Daneben noch Spurenelementen. Und es geht um den Zweck der Ernährung, teilweise auch über die existenzielle Ernährung hinaus, auch um ein Stück weit Genuss, was man damit hat. Es gibt eine Lebensmittelverordnung, wo das drin steht. Und ja, manchmal kennen wir das auch. Ja, es geht, wenn man Nahrung zu sich nimmt, auch um Brennwerttabellen, um Kilojoule, die man zu sich nimmt. Es geht darum, dass zunächst einmal die Substanz unseres physischen Körpers erhalten bleiben kann. Darum geht es im engeren Sinne, wenn es darum geht. Ich werde nachher nochmal auf diesen alten Begriff Lebensmittel auch zu sprechen kommen. So. Dann habe ich mal geguckt, was sagt denn so der Bericht der Welthungerhilfe? Wir leben doch hier in unseren Breiten. Ihr erlebt das vielleicht in Afrika auch etwas anders, dass man nicht so in einer durchgehenden, ich nenne es mal so, Überflussgesellschaft lebt, wie wir das hier in unserem Staat erleben dürfen. Nach einem UN-Bericht ist man angetreten, um den Hunger eigentlich bis 2030, den weltweiten Hunger, besiegen zu können. Die Wahrheit sieht anders aus. Die Wahrheit sieht so aus, dass man in den Bemühungen, den Hunger dieser Welt zu beseitigen, eher rückschrittlich ist, denn fortschrittlich. Ja, laut Statistiken werden pro Jahr weltweit 1,3 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen oder sie gehen auf dem Weg vom Erzeuger zum Verbraucher verloren. Das entspricht ungefähr ein Drittel unserer gesamten Lebensmittel. Weltweit hungern 811 Millionen Menschen. Zudem leben noch 41 Millionen Menschen am Rande der Hungersnot. Und man hat einen ganz interessanten Effekt. Und zwar die größten Hungertreiber ist einmal der Klimawandel und zu anderen Konflikte, die da sind. Kriege, Bürgerkriege und dergleichen, das sind nach wie vor die Hungertreiber. Und man kann sagen, in manchen Staaten, das trifft insbesondere afrikanische Staaten, ist gerade diese unheile Kombination von Konflikten und Klimawandel noch ein Verstärker von Hungersnot. Ja, so ist das auch nicht erstaunlich, dass mehr als die Hälfte der hungernden Menschen gerade in diesen Staaten leben, wo Konflikte herrschen. Also Konflikte, Armut, Klimawandel und wir leben hier und uns geht es so gut. Wenn wir einmal zu Beginn der Schöpfungsgeschichte zurückblicken, da sehen wir die ersten Menschen, Adam und Eva, im Paradies. Und das ist ja bis heute so dieser überkommene Begriff, wenn wir vom Paradies sprechen. Heute ist ja in unserem Sprachgebrauch immer noch dieser Begriff paradiesische Zustände. Da ist ja alles nur wohl, alles nur toll. Keine Sorge, man kann so im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Vollen schöpfen. Keine Probleme, das sehen wir mit paradiesischen Zuständen. Das verknüpfen wir damit. Und so war es auch zu Anfang. Wir kennen das, was wir als sogenannten Sündenfall kennen, dass man von der Frucht des Baumes gegessen hat, was verboten war, dass Adam und Eva aus dem Paradies heraus mussten. Und dann spricht Gott zu Adam, der Erdboden sei um deinetwillen verflucht, dein Leben lang sollst du dich mit Mühsal von ihm nähren, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das, was vorher wie so ein Selbstläufer aussah, man brauchte sich gar keine Sorgen um die Versorgung machen, bekam jetzt auf einmal ein anderes Bild. Gott sagt zu Adam, und das möchte ich eigentlich jetzt einmal umdrehen, was er sagt, ihr werdet weiterhin versorgt sein, aber ihr müsst etwas dafür tun. Ihr müsst dafür arbeiten. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Gott hat nicht gesagt, ich lasse euch jetzt gerade mal verhungern, sondern das, was ja ohne Mühe da war von den Früchten, musste jetzt erarbeitet werden. Ich gehe mal ein Stück weiter. Als die Menschen ja sehr sündig waren und Gott beschlossen hat, ich will diese Menschen vernichten, ich komme jetzt auf Noah und die Arche, dann überlebte Noah und seine Familie. Und nachdem sie wieder mit der Arche gestrandet waren, nachdem wieder Land in Sicht war und da war und sie ausstiegen, gab es dann auch eine Begebenheit, wo es heißt, Gott gereute es. Und er sagte, nimmermehr will ich so etwas tun. Und er sagte dann aber auch etwas und gibt Noah und den nachfolgenden Generationen eine Zusage, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Wenn wir das einmal zusammenfassen, bedeutet das doch, die schönen Tage im Paradies waren vorbei, aber ja, es war gesichert, dass der Mensch eine Versorgung hat. Wir werden uns sicherlich gleich nochmal darüber austauschen, über das Maß der Versorgung, was wir so erleben. Wenn wir jetzt hier schon mal so reingucken, wenn Gott zu Adam sagt, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Du wirst richtig dafür arbeiten, hier im Ruhrgebiet sagen wir auch malochen müssen. Und ich finde das so interessant, diesen Maßstab, den Jesus im Vater unser nennt. Er sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja. Was heißt das? Eigentlich ist der Maßstab, dass wir so viel erarbeiten, so viel haben, dass wir für heute satt zu essen haben. Und morgen beginnt das gleiche Prozedere. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn der Herr uns das tägliche Brot erst morgen geben würde, was wäre dann? Ja, dann müssten wir heute hungern. Womit ich uns sensibilisieren möchte, ist, dass wir tatsächlich bei uns in einer Überflussgesellschaft leben, ein Überangebot an Lebensmittel, an sonstigen Dingen. Denn dieser Maßstab sagt ja hier, unser tägliches Brot gib uns heute. Das erinnert auch ein Stück weit an das Volk Israel, die dankbar waren, freudig aus Ägypten gestartet sind, Gott mit ihnen. Und dann ging es auch wieder um die Versorgung. Und da sehen wir ja auch schon, wie der Mensch ist. Dann kam schon so die ersten Zweifeln, das erste Nörgeln. Und das Volk Israel sagte, wären wir doch in Ägypten geblieben, wären wir doch bei den tollen Fleischtöpfen geblieben. Jetzt sind wir hier in der Wüste und Gott stellt aber ihre Versorgung sicher. Und zwar täglich versorgte er sie mit einer Art von Brot, mit einer Art von Lebensmittel. Wir kennen diesen Begriff, Manna. Und sie hatten die Order von Gott gehabt, sammelt euch die Tagesration. Und da gab es ganz Schlaue, ich will nicht ausschließen, ob ich das nicht auch ausprobiert hätte, die für den zweiten Tag gesammelt haben. Und dann wollten sie wahrscheinlich am Morgen des zweiten Tages davon genießen mit der Feststellung, es ist verdorben. Es schmeckt nicht mehr, es ist nicht mehr genießbar. Auch da wieder Maßstab und Gedanke, ich versorge euch jeden Tag aufs Neue. Ich bin für euch da. So, jetzt kennen wir ja auch, sag mal, diesen Ritus, diese Gepflogenheit, am Sabbat sollte das jüdische Volk nicht arbeiten. Da hat Gott es umgekehrt. Auch da ist er auf den Menschen eingegangen, damit sie den Sabbat heiligen konnten. Wenn sie also an dem Vortag des Sabbats gesammelt haben, da haben sie die doppelte Ration gesammelt. Mit der interessanten Feststellung, wenn sie das dann am Sabbat genossen haben, war das Manna noch gut gewesen. Gott hat es so gesteuert, er hat sie versorgt. Und zwar taggenau. Wenn wir manchmal so in uns reinhören, ich in mir selbst, ja jeder für sich einmal, dann sind wir doch eigentlich auf Vorratsdenken angelegt. Es beruhigt uns doch, wenn wir einen Vorrat haben. Wenn der Kühlschrank voll ist, wenn wir genug zu essen haben, wir lieben die Vielfalt, wenn wir in die Bäckerei gehen, unter 5 bis 10 Brötchensorten, unter 5 bis 10 Brotsorten auszusuchen, die Frischtheken in den Supermärkten gefüllt, mit verschiedenen Marken, mit verschiedenen Sorten, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, das ist das, in dem wir leben. Ich will das auch nicht negativ darstellen. Aber ich möchte uns nachdenklich machen dafür, welch ein Überangebot wir haben. Und was ich sagte, Gott sagt zu Adam, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Du musst da wirklich körperlich für arbeiten. Du musst ein Feld bestellen, du musst planen, damit du täglich was zu essen hast. Diese ganze Sorge haben wir nicht als Menschen. Wozu führt das? Ich denke, auch als Christen stehen wir so in einem Spannungsfeld. Können wir täglich dankbar für unsere Versorgung sein, so vom Herzen? Ganz bewusst, jeden Tag aufs Neue, jawohl, ich habe eine Versorgung. Oder geht das in dem Überfluss, in diesen quasi Automatismus, wie wir das erleben, nicht ein wenig unter, dass wir es als selbstverständlich hinnehmen? Und auf einmal, angefangen vor 2 Jahren durch Corona, merken wir, das, was wie ein Selbstläufer war, gerät an der einen oder anderen Stelle ins Wanken. Unsere Versorgung. Und wir wollen auch gar nicht Halt machen bei der Versorgung und es nur so fokussieren auf Brot. Wir sehen Abhängigkeiten, wenn wir kein Gas haben, keine Energie, dann wird es schwer bis unmöglich sein, dass Brot gebacken wird oder Lebensmittel hergestellt werden im Kreislauf oder Transportwege bedient werden. Auf einmal steht unsere Versorgung auf der Kippe. Ein einziges Containerschiff, gefühlt vor einem Jahr, hängt quer im Suezkanal, so für 10 Tage, und auf einmal gibt es weltweit Lieferengpässe. Wir merken auf einmal, wie zerbrechlich die Versorgung des Menschen gerade in der westlichen Wohlstandsgesellschaft sein kann. Seit einigen Monaten haben wir diesen Krieg in der Ukraine. Täglich hört man etwas. Und ich sage mal, alleine diese 3, 4 Sachen, die ich genannt habe, führen dazu, dass Armut wieder neu aufflammt. Ich habe am Donnerstag in der Westfalenpost auf der ersten Seite direkt ein kleiner Bericht: Armutsquote in Nordrhein-Westfalen steigt auf den Höchststand. Heute Morgen habe ich nur auf NTV ja so eine kleine Sequenz gesehen, dass vor zwei Jahren, während der Corona-Zeit in Deutschland 600.000 Menschen zusätzlich in Armut gekommen sind. Das, was bisher wie ein Selbstläufer, wie ein Selbstverständnis aussieht, das kommt auf einmal ins Wanken. Ist das schlimm? Ich denke, dass wir teilweise, wenn wir diesen Maßstab der Bibel einmal nehmen, übertriebene Ängste haben, weil wir darauf ausgerichtet sind, alles selbst zu regeln, selbst in der Hand zu haben und es zu managen. Und auch das soll nicht negativ klingen. Das gelingt ja, das ist ja gut so. Und vielleicht haben wir auch den Blick und die Sensibilität für andere Nationen, für andere Völker, denen es nicht so gut geht, ein Stück weit aus den Augen verloren, die wirklich darum kämpfen, tagtäglich darum kämpfen, Essen und Versorgung zu haben. Weil wir es nicht anders gewohnt sind, dass es bei uns üppig in Hülle und Fülle ist. Und an diesem Gedanken nochmal anknüpfend, müssen wir aus Überzeugung mit tiefer Not Tag für Tag bitten: Herr, unser täglich Brot gib uns heute? Eigentlich nicht. Aber, ich setze ein Aber dazu, und das meine ich, da möchte ich uns sensibel für machen. Wir sollten von ganzem Herzen dankbar sein jeden Tag und danken, dass wir alles das haben, was wir haben. Auch wenn es momentan so ein bisschen ins Wanken gekommen ist, wir haben immer noch Überfluss. Auch wenn es in nächster Zeit etwas weniger wird, ich behaupte einfach mal ganz kess, und wir werden trotzdem Überfluss haben, gemessen an dem Maßstab der Bibel. Diese Wohlstandszeiten, die verdecken manchmal den Blick darauf, wo der Maßstab der Bibel ist, was uns das Wort Gottes sagt. Und wir haben dann manchmal gar nicht den Blick dafür, zu danken, zu sagen: Jawohl, ich habe ganz viel und ich bin dankbar dafür. Ich habe mir so einen Satz aufgeschrieben: Wenn es um unsere Versorgung geht, ich esse auch gerne leckere Sachen. Das geht doch so weit, manchmal essen wir mehr, als uns gut tut, oder? Unser täglich Brot gib uns heute. Das ist mal so ein Kontrapunkt, um zu sagen: Herr, was haben wir alles? Und trotzdem, jetzt nehme ich nochmal Anleihe an das Volk Israel in Ägypten, und trotzdem ist manchmal, sind wir unzufrieden und sagen: Ja, wir haben, tun gerade so, als ob wir an der einen oder anderen Stelle Mangel haben. Ist das wirklich so? Ich kann es nicht für jeden Einzelnen von uns beantworten. Ich möchte einfach so die Frage im Raum stehen lassen, wo jeder selbst darüber nachdenken kann. Ich möchte uns einfach für diesen Punkt dieses eine mitgeben: Dankbarkeit. Dankbarkeit für all das, was wir haben. Und auch dieses Bild, dass es kein Selbstläufer ist. Ich möchte, um diesen Punkt so ein bisschen zusammenzufassen, auch ja diesen Blick dafür schärfen: Wir haben immer etwas dafür getan, dass wir diese Versorgung haben. diese überbordende Versorgung bis hin zum Wohlstand. Und wenn ich sage, wir haben etwas dafür getan, dann ist das dieser Aspekt Arbeit. In der Bibel, im Neuen Testament, werden uns die Vögel zitiert. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Ja, und dann habe ich was gelesen. Aber dennoch hat der liebe Gott den Vögeln Flügel gegeben. Das heißt, sie haben auch so ein Stück Arbeit zu tun. Um dahin zu fliegen, wo das Futter ist, das legt der liebe Gott nicht ins Nest hinein. Das heißt, wir müssen auch etwas tun, um unsere Versorgung, wir gehen zur Arbeit, wir machen uns das Essen, auch das ist ein Prinzip, was bleibt. Noch ein Gedanke dazu. Die Geschichte hat eins gezeigt, dass eine Gottlosigkeit dann eintritt, wenn es den Menschen, wenn es der Gesellschaft gut geht. Die Geschichte hat auf der anderen Seite gezeigt, da wo es der Gesellschaft nicht so gut geht, wo Krisenzeiten da waren, wenn man mal so nachliest und auch noch Zeitzeugen hört, so die Nachkriegsgeschichte hier in Deutschland, dass sich Menschen eher auf Gott, auf die Sachen, die wirklich für die Existenz des Menschen wichtig sind, konzentriert haben, und dass es Zeiten waren, wo der Mensch ja sich mehr auf Gott fokussiert hat. Ich möchte uns da diesen Gedanken mitgeben, dass wir nicht versorgen, in die Zukunft blicken und sagen, es wird ja alles nur noch etwas schmaler, möglicherweise wird es auch schlimm, das wissen wir noch nicht. Aber es kann auch eine Zeit sein, wo es einen neuen Aufbruch gibt. Wo wir zumindest dann innehalten und sagen, Herr, was ist jetzt wirklich wichtig? Und ich möchte da einfach mal unseren alten deutschen Begriff Lebensmittel uns vor Augen führen. Wenn wir diesen Begriff umdrehen, dann sprechen wir über die Mittel, die für das Leben notwendig und wichtig sind. Der Begriff erklärt sich eigentlich selbst. Und wie viele Mittel haben wir, die das Leben schön und angenehm machen? Das will ich auch nicht negativ sagen. Die das Leben bereichern. Aber unser Leben käme auch ohne diese Sachen zurecht. Es ist wichtig, dass wir immer wieder auf das Entscheidende zurückgeführt werden. Auf die Mittel, die uns am Leben erhalten, die unseren Körper nähren. Ich weite diesen Begriff, dieses Bild, die unsere Versorgung sicherstellen. Unsere Lebensmittel. Ja, ich glaube, es ist auch ein Spannungsfeld, wenn wir uns immer nur darauf fokussieren, Sorge haben, habe ich genug? Brauche ich noch mehr? Und es gelingt uns mit unseren natürlichen Begabungen, mit unserem Eigenmanagement, mit den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ob ich Christ oder nicht Christ bin, das auch ohne weiteres sicherzustellen. So, dann sage ich ein Aber dazu. Jetzt gucken wir da rein. Unser täglich Brot gib uns heute. Wie viel Vertrauen müssen wir dann in die Versorgung Gottes investieren, dass er unser tägliches Brot gibt? Das ist ein Spannungsfeld. Es ist ja den reichen Staaten, den reichen Gesellschaften, glaube ich, wesentlich schwieriger, dieses Wort zu antizipieren und zu sagen, das brauche ich tagtäglich. Das ist so. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir uns daran orientieren, dass wir immer wieder daran denken, Gott ist unser Versorger. Das ist die eine Seite der Predigt, der Gedanken, die ich uns mitgeben möchte. Dieses Bild eignet sich gut, um die zweite Seite darzustellen. Wenn wir im Johannesevangelium blicken, im 6. Kapitel, da benutzt Jesus das Brot als unsere Lebensgrundlage dazu, jetzt kommt so dieser geistliche Teil und sagt, ich bin das Brot, das euch nährt. Nein, er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich muss immer so ein bisschen auf die Uhr schauen, ich will uns mit reinnehmen, diese Rede, die Jesus dort redet, in einem sehr langen Kapitel des Johannesevangeliums, schließt an die sogenannte Speisung der 5000, wo Jesus sagt, ja, ihr kommt zu mir, ihr folgt mir in diesem Moment nach, eine große Volksmenge, nicht weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil ihr durch mich satt geworden seid. Als Jesus da die große Menge sah, dann fragt er seine Jünger und es wird abends, so nach dem Motto, eigentlich müssten wir denen jetzt ein Abendbrot anbieten. Die Jünger sagen, da sind 5000 Leute. Jesus fragt sie, was können wir denn so logistisch alles hier aufbieten? Ja, da ist einer, der hat 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus gibt die Order und sagt, verteilt es. Wir kennen diese Geschichte. Die Jünger verteilen es. Und indem sie es verteilen, wird es immer mehr. Es ist sogar noch etwas übrig. So. Und nachdem dieses Wunder geschehen ist, versucht Jesus, das Volk, die Anwesenden, noch auf eine andere Ebene zu führen. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Ich habe eine andere Übersetzung mal bemüht. Wir kennen das so klassisch, ich bin das Brot des Lebens. Eine andere Übersetzung sagt, ich bin das Brot, das Leben gibt. Das Johannesevangelium ist dadurch gekennzeichnet, dass es unterschiedliche sogenannte Ich-Bin-Reden Jesu gibt. Die erste ist hier in Johannes 6, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dann geht es weiter, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die letzte Ich-Bin-Rede ist, ich bin der Weinstock. Die Menschen sind Jesus gefolgt, er konnte toll reden, er hat Wunder gewirkt. Und da möchte ich auch uns den Blick drauf lenken, auch wo wir Christen sind und Jesus in unserem Leben aufgenommen haben. Sie sind ihm gefolgt, viele Menschen, weil sie gesehen haben, er macht ganz tolle Dinge. Das will man erleben, miterleben. Wir sind satt geworden. Und interessanterweise nimmt auch Jesus hier im Johannes Kapitel 6 Bezug auf das Volk Israel, die in Ägypten nach dem Auszug durch die Wüstenwanderung versorgt worden sind und sagt, ja, auch da haben die ein Wunder erlebt. Auch das Wunder der lebensmitteltechnischen Versorgung. Manna. So, und er sagt diesen legendären Ausspruch, sie haben Manna in der Wüste gegessen und sind letztlich gestorben. Was ich uns damit weitergeben möchte, das ist ja jetzt so dieses geistliche Bild, was darüber liegt. Wir können Wunder, wir können tolle Gottesdienste erleben, wir können dabei sein, uns können Dinge ansprechen, was Jesus getan hat, aber es würde nicht dazu reichen, ewiges Leben zu ererben. Ich habe hin und wieder mal Menschen gesagt, die mir erzählt haben, was sie alles können und was sie in ihrem Leben erreicht haben. Ich sage das mal so als Synonym, ich und meine Firma, wenn ich dann sowas gehört habe und wenn ich die Menschen gefragt habe, das ist alles ganz toll, aber wer bist du? Auf diese Frage konnten mir Menschen dann mitunter nicht antworten. Und ich möchte das mal so als ein Bild nehmen. Es geht nicht darum, was Jesus alles getan hat, sondern es geht hier um die Identität Jesu, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Und jetzt geht es darum, was macht das mit uns? Welchen Zugang haben wir dazu? Hier offenbart sich Gott in Jesus. Er wird ansprechbar. Er wird erkennbar. Und er gibt ein Stück seiner Identität preis, indem er sagt, ich bin. Es ist nicht der Große, der gerade die 5000 erfolgreich logistisch mit Lebensmitteln versorgt hat, sondern er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er fordert sie auf, zu sagen, ihr müsst irgendwo sehen, dass ihr Teil an mir habt. So, wie kommen wir dahin? Er sagt, wir sollen quasi das Brot des Lebens essen. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert. Da geht es ein Erinnerungsmahl an das Leiden, an das Sterben Jesu und daran, dass wir teilhaben. Das Interessante ist, ich habe so ein bisschen nachgelesen, wenn man so die Theologie bemüht, dann gibt es einmal, dass man sagt, mein Ja zu Gott, mein Ja zu Jesus ist eine einmalige Entscheidung. Das sind so die ersten Verse, wo es darum geht hier im Johannesevangelium. Dann geht Jesus später nochmal darauf ein und dann geht es darum zu sagen, neben dieses einmalige Ja muss ich mich befleißigen, tagtäglich durch Jesus versorgt zu werden. Wie kann das gelingen? Indem ich einmal Ja zu Jesus sage, aber auch dann ganz bewusst sage, ich will tagtäglich, das hört sich jetzt so abstrakt an, von ihm essen. Ich will in eine Lebensgemeinschaft mit Jesus hineinkommen. Das ist was anderes, als dass ich staunend vor dem stehen bleibe, was er getan hat an Wundern. Das ist viel tiefgehender, indem ich sage, ja, ich gehe eine dauerhafte Beziehung zu Jesus sein. Jesus sagt nicht, ich habe Brot des Lebens, sondern er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und ich glaube, dass das Menschen manchmal Sorge bereitet, menschlich. Jesus sagt auch nicht, ihr braucht etwas von mir, sondern ihr braucht mich. Das heißt, wir gehen diese Verknüpfung mit Jesus ein. Und ich denke, da sage ich uns auch nichts Neues. Menschen nehmen Anleihe an Jesus für verschiedene Bereiche. Das finden sie toll, den Gott als Schöpfer. Aber wenn ich sage, Jesus ist für mich Brot des Lebens, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit Jesus und sage, ich schaue nicht auf das, was du imstande bist zu tun und getan hast, sondern ich gebe dir die Regie meines Lebens. Und ich glaube, das fällt Menschen schwer. Wir haben es gemacht, indem wir Ja zu Jesus gesagt haben in unserer Bekehrung, aber wir stehen in einem tagtäglichen Prozess. Und auch hier ist es so, wenn wir nicht täglich von Jesus essen, ja, dann kann man geistlich gesehen auch Hunger leiden. Man kann abnehmen im geistlichen Leben. Das Interessante ist, im gleichen Kapitel, als Jesus das sagt, sagen viele Menschen von den begeisterten 5000, diese Rede ist uns hart. Wie können wir das hören? Und letztlich sieht man, dass ganz viele gegangen sind und dann sitzen noch seine 12 Jünger da. Und Jesus stellt ihnen diese entscheidende Frage, wollt ihr jetzt auch weggehen? Und dann ist es der Petrus, der diesen bekannten Ausspruch macht, im 68., 69. Kapitel, Vers, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Hier ist einmal das Bild, Jesus ist Brot des Lebens. Und hier wird es anders benutzt, er sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Ich habe mir so Gedanken gemacht und nenne das einmal so, diese Welt bietet sehr viel an. Wir als Christen stehen immer in einem Spannungsfeld, dass wir so eine Art geistliche Mischernährung anheimfallen können. So nenne ich das mal. Ja, wir haben das Wort Gottes. Das ist uns auch ganz klar, dass wir daraus ernährt werden. Mag es sein, dass es noch andere Dinge gibt? Deshalb habe ich diesen Begriff so kreiert, so eine Mischernährung, die man vielleicht unbewusst unterliegt, die auch so in unserem Leben mit reinspielen, die auch von uns ja Platz greifen, die mit dazu führen, dass wir so ein Gesamtbild abgeben. Ich möchte das nicht irgendwie kritisieren, ich weiß es nicht. Ich habe mir selbst diese Frage gestellt, ich möchte das einfach so ja, uns nachdenklich machen. Wo mag es sein, wo wir so einer Mischernährung anheimgefallen sind, das eine gut finden, das andere vielleicht auch, aber es ist nicht wirklich das, was unsere Seele, unseren Geist stark macht, was uns als Christ nach vorne bringt und wo wir erkennen müssen an der einen oder anderen Stelle, ja, da sollte ich mal nachjustieren. Mir ist so bewusst geworden, als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, dass es so wichtig ist, dass wir uns verbinden mit der Person Jesu tagtäglich und sagen, jawohl, es soll meine geistliche Ernährung sein. Und man kann diese Analogie des Bildes, was ich in Teil 1 gesagt habe, so gut nutzen, wo es da um unsere natürliche Ernährung geht. Man könnte Beispiele und Bilder finden, wenn man was Verkehrtes isst, was einem nicht so bekommt. Man könnte das Bild von verdorbener Ware, Stichwort Mischernährung, man könnte das wieder benutzen und sagen, ja, dann geht es dem physischen Körper nicht gut, wenn wir es transportieren auf unser Christenleben, auf unser geistliches Leben und sagen, wenn das nicht gut ist, dann geht es unserer Seele, unserem Geist nicht gut. Ich möchte uns nachdenklich machen. Ich habe mir noch so ein Wort aufgeschrieben. Vielleicht ist es auch mal gut, an einer Ernährungsumstellung zu denken oder zu sagen, wo muss ich da nachjustieren? Nur bei Jesus, das wissen wir, wird unser Lebenshunger wirklich gestillt. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die zum ewigen Leben bleibt. Und wenn wir das verinnerlichen, ich komme noch mal so zurück auf diese Reden, ich bin, die Jesus sagt, dann wird es uns gelingen, dass Jesus Brot des Lebens ist, wo ich wirklich satt werde, dass er das Licht ist und ich merke, ich habe eine klare Orientierung. Er spricht von der Tür des Lebens, wo ich heute schon weiß, ich habe die Ewigkeitsperspektive. Der gute Hirte in Johannes 10, der auf mein Leben aufpasst. Ich springe jetzt mal und nehme das letzte. Ich bin der Weinstock. Wenn wir als Rebe eingefropft sind, Tobi, wir haben in den letzten Tagen, Tobi hat einen Weinstock gepflanzt und wir haben uns vorgestern darüber unterhalten, sagt er, guck mal, der ist jetzt 4 Jahre und jetzt beginnt er Früchte zu tragen. Ich sage, ja, bei einem Weinstock ist es so, dass er erstmal nach unten wächst, dass er verwurzelt ist und dass man sagt, er ist der Transporteur der Nährstoffe letztlich für die Rebe, die wir ja in dem Sinnbild sind. Auch da ist der Weinstock, wenn wir in ihm bleiben, dann sind wir versorgt, dann kann Leben gelingen. Ja, ich möchte einmal zusammenfassen, so eine Abstufung, warum Menschen von Jesus begeistert hin sind, bis dahin, dass sie ihm nachfolgen. Das eine ist ganz klar. Sie sind physisch satt geworden. Der Magen knurrt nicht mehr. Die zweite Stufe, sie sind begeistert von Wundern, wie wir das hier so kennen bei der Speisung der 5000. Wir haben gesehen, der kann aus 5 Broten und 2 Fischen etwas bewirken, dass 5000 Personen satt werden. Und jetzt kommt die dritte Stufe. Der Mensch erkennt Jesus als Brot des Lebens und nimmt Jesus als solchen in seinem Leben auf. Ist Jesus im Leben von Christen der gute Ratgeber, der auch mal wertvolle Gedanken hat, oder ist er die Person, die in mein Leben hinzugetreten ist? Jesus soll Teil meines Lebens sein, so wie der Petrus das erkannt hat. Jesus, du bist es und nur du bist es, der Worte des ewigen Lebens hat. Ich komme zurück, wo wir vorhin das Abendmahl gefeiert haben. Brot und Wein, was ja so da steht. Und ich glaube, auch unter diesem Aspekt Brot des Lebens ist es für uns immer so eine bewusste Erinnerung. Jesus hat für uns gelitten, wenn wir Richtung Gethsemane gucken. Sein Körper wurde geschlagen. Er hat sich wirklich seinen Körper aufgeopfert. Wir wissen das, dass sein Leiden, sein Tod für uns die Erlösung bedeutet. Für uns Leben bedeutet. Und das ist für mich auch so dieser tiefe Sinn des Abendmahls, dass wir das immer wieder erkennen. Ich esse ein Stück davon. Das hört sich so komisch an, aber so ist es. Ich trete hinzu, ich mache mich eins mit dem, was Jesus für mich getan hat. Ich bin das Brot, das Leben gibt, und das kommt aus dem Himmel. Alle, die von diesem Brot essen, werden ewig leben. Dieses Brot ist mein Körper, der für euch wie ein Schuldschein eingelöst wird. Ich habe mal eine ganz moderne Übersetzung genommen, wo das vielleicht mal etwas anders dargestellt wird, aber für unser Verständnis vielleicht einfacher. Das ist eigentlich so das abrundende Bild, was ich uns mitgeben möchte. Die eine Seite zu sagen, ja, es kann sein, dass es etwas weniger geworden ist im natürlichen Leben. Ja, wir können nicht ausschließen, dass es in Zukunft noch weniger wird. Aber der Maßstab der Bibel ist, und das hat Gott im Alten Testament zugesagt, das hat Jesus im Vater unser erneuert. Er ist der Garant, dass wir satt werden. Alles, was wir darüber hinaus haben, ist ganz toll, ist Zugabe, aber wichtig ist, dass unsere Existenz gesichert ist. Die zweite Seite der Predigt ist zu sagen, ist er für uns so wie Brot, wie die Versorgung uns am Leben erhält, ist er für uns auch Brot des Lebens. Wir sind eingetreten und haben gesagt, ich sage Ja zu Jesus. Es ist wichtig, uns das immer wieder bewusst vor Augen zu führen, uns besinnlich, nachdenklich zu machen. Ich nenne dieses Stichwort nochmal so Mischernährung. Was tut uns wirklich gut? Was bringt uns voran? Was kräftigt uns in unserem Geist? Was tut unserer Seele gut? Das wünsche ich uns, dass wir darüber nachdenken und bei allem sagen, Herr, wir haben so viel und dafür möchte ich dir dankbar sein. Amen.